Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, war eine Kolonie von Eselspinguinen auf der antarktischen Halbinsel. Wer kennt sie nicht? Und damit herzlich willkommen zu den Eselspinguinen eures Vertrauens, Jana Rückert und Valentin Ludwig, mit ihrem Podcast über polare Forschung. Eismeer ist der Name, ich bin Valentin Ludwig, mit mir am Mikrofon ist Jana Rückert. Hi Jana!
Hallo Valentin.
Jana, ich überrasche dich, ich wollte gerne mit einer Frage einsteigen. Was findest du cooler, Hand aufs Herz, Arktis oder Antarktis?
Schwierige Frage.
Ja, so ganz unvorbereitet. Ich habe das nicht vorher abgesprochen.
Also, ich glaube, ich finde die Arktis ein bisschen cooler, weil es ein gefrorener Ozean ist. Andererseits gibt es Pinguine in der Antarktis und die sind schon fetzig.
Ja, Pinguine, fast schon so eine Art Totschlagargument, ne? Aber wenn man dann guckt, so Pinguine gegen Eisbären.
Naja, also ja, Pinguine, die sind irgendwie knuffig und Eisbären eher bedrohlich. Insofern.
Ja gut, hast du auch wieder einen Punkt.
Ja, aber trotzdem doch, ich wäre eher Team Arktis.
Ah, das ist perfekt für heute. Ich bin nämlich Team Antarktis.
Ja, das ergänzt sich.
Ja, also ich glaube, bei mir liegt es vor allem daran, dass es so mein allererster Berührungspunkt mit der Polarforschung war. Das war ein Buch, was ich gelesen habe über eine Antarktis-Expedition von Sir Ernest Shackleton. Unbedingt nachlesen, lohnt sich. Titel liefern wir nachher nach. Schiffbruch in der Antarktis. Shackletons blinder Passagier von Victoria McKernan. Viel Spaß beim Lesen. Den Link findet ihr selbstverständlich auch in der Folgenbeschreibung. Also einmal so diese frühkindliche Faszination. Aber auch insgesamt ist es irgendwie nochmal weiter weg, nochmal mythischer, mysteriöser. Vielleicht auch einfach, weil ich mich mit der Arktis jetzt schon 7 oder 8 Jahre, boah, echt lange beschäftigt habe. Ja, auf jeden Fall dachten wir uns, wir haben schon viel über die Arktis gesprochen, was auch durchaus irgendwie naheliegend ist, weil die Arktis nun mal näher liegt. Das ist aber kein Grund, die Antarktis so ganz außer Acht zu lassen. Wir haben ja durchaus auch einen integrativen und inklusiven Anspruch hier, dem wir gerecht werden wollen. Und deswegen wollen wir heute mit euch exklusiv über Klimawandel und Klima überhaupt in der Antarktis reden.
Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der Antarktis als generellen Ort, stellen den kurz vor mit einer Art Steckbrief. Es wird einige kuriose und interessante Fakten über die Antarktis, Entschuldigung, geben. Bevor wir dann noch auf das Klima in der Antarktis und den Klimawandel in der Antarktis eingehen. Und versprochen aber schon jetzt, wir enden auf einer eher positiven Note, was ja bei dem Thema Klimawandel nicht immer der Fall ist.
Klingt gut. Vielleicht fangen wir erstmal ganz, ganz basic an. Es ist ein Kontinent, die Antarktis.
Umgeben von Wasser.
Genau, und der Kontinent an sich heißt Antarktika. Die ganze Region heißt Antarktis. Und der Kontinent besteht vor allem aus Stein. Und auf dem Stein ist sehr, 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 sehr viel Eis.
Riesige Gletscher, im Grunde Eisschilde.
Genau, also ein riesiger, riesiger Eisfeld. Jetzt haben wir sehr oft riesig gesagt. Also eins der beiden Eisfelder, die es gibt, das andere ist Grönland, im Vergleich dazu aber ziemlich klein. Vielleicht steigen wir kurz mit ein paar Fakten ein, wenn wir hier schon beim Steckbrief sind. Wir reden über 14 Millionen Quadratkilometer Eis. Das sind, ich habe das vorhin mal nachgerechnet, 40 Deutschlands. Also schon eine beeindruckende Fläche, aber nicht nur die Fläche ist beeindruckend, sondern auch die Dicke. Es sind nämlich im Schnitt über 2 Kilometer dickes Eis. Wir haben also insgesamt ein Volumen von 30 Millionen Kubikkilometern und da habe ich jetzt irgendwie keinen anschaulichen Vergleich mehr gefunden.
Ja, da hört es irgendwie auf. Wobei, ehrlich gesagt, bei mir hört es schon bei 40 mal Deutschland auf. Also, was ich mir noch vorstellen kann, ist, wie lange wäre ich mit dem Fahrrad unterwegs? Allerdings, wenn ich mir das dann wiederum in der Antarktis vorstelle, es gibt natürlich Fahrrad, so Eisketten fürs Fahrrad, aber in der Antarktis wäre das mit dem Gegenwind auf jeden Fall kein Spaß.
Ja, das stimmt natürlich. Das ist aber auch eine sehr gute Überleitung. Die Antarktis ist nämlich nicht nur, was man vielleicht so zuallererst denkt, sehr kalt.
Was sie aber auch ist, ist es sehr, sehr kalt. Die tiefste gemessene Temperatur, übrigens wurde das mit einem Satelliten gemessen, also ein kurzer Hinweis auf unsere Satellitenfolge, beträgt minus 93 Grad Celsius.
Es ist nicht nur abgefahren kalt, sondern auch verdammt windig. Tatsächlich ist die Antarktis der windigste Kontinent der Erde.
Ja, die ist ein Kontinent der Extreme.
Genau, so der kälteste, der windigste, der trockenste auch.
Ja, das ist spannend. Eine Wüste, eine Eiswüste.
Ja, das vergisst man, glaube ich, auch ganz gern. Das liegt vor allem daran, dass Luft einfach mehr Feuchtigkeit aufnimmt, wenn sie wärmer ist, und da es da sehr, sehr kalt ist, kann die Luft nur sehr wenig Feuchtigkeit aufnehmen und macht die Antarktis damit auch noch zur größten Wüste der Erde.
Mega kalt, mega trocken, mega windig.
Ja, nächstes Urlaubsziel.
Auf jeden Fall. Also die drei Top-Features, die in jedem Reisekatalog stehen sollten. Plus süße Pinguine natürlich. Aber warum ist sie denn so windig?
Ja, das habe ich vorher recherchiert, was Jana natürlich auch ganz genau wusste und weswegen sie mir hier so elegant den Ball zugespielt hat. Der Grund sind sogenannte katabatische Winde. Das Ganze funktioniert dann so, dass wir über der Antarktis, also über dem Kontinent, einen relativ hohen Luftdruck haben und außenrum relativ geringen Luftdruck. Luft bewegt sich immer zum geringeren Luftdruck hin, das heißt, es gibt schon so eine Grundtendenz, dass die Luft sich nach außen bewegt. Das heißt, da haben wir schon mal Wind. Und dann ist es ja auch noch so, was wir gelernt haben, dass der Kontinent sehr hoch ist, im Schnitt über 2 Kilometer, im Inneren aber noch höher, eher so 4,5 Kilometer in der zentralen Antarktis. Das heißt, die Luft fließt nicht nur nach außen, sondern auch bergab. Und das nennt man einen katabatischen Wind, der also dadurch entsteht, dass die kalte und schwere Luft bergab fließt, durch Luft von oben ersetzt wird, die dann wieder runterfließt, entsteht so eine Art Kreislauf. Und dieser Kreislauf führt zu Winden, die, ich glaube, häufig über den 100 Kilometern die Stunde sind, und zwar deutlich, aber nur bis zur Küste. Wollte jetzt erst Ozeangrenze sagen, aber Küste klingt dann noch ein bisschen professioneller.
Ja, wobei Ozeangrenze klingt auch so nach versuchter Fachsprache, aber auch irgendwie falsch.
Stimmt. Also wir bleiben bei der Küste. Da ist dann eben dieser Höhenunterschied nicht mehr gegeben, der den Wind ausmacht. Und deswegen zerstreuen sich die Winde da in alle Winde.
Das klingt eigentlich nicht nach so einem einladenden Ort. Dennoch gibt es Leute, die da das ganze Jahr über sind und überwintern. Also es gibt verschiedene Forschungsstationen, unter anderem auch eine deutsche vom Alfred-Wegener-Institut, die Neumeier-Station. Und da sind das ganze Jahr über Menschen.
Ja, 9 Köpfe stark ist das Überwinterungsteam. Also eine Ärztin, bzw. ein Arzt, die gleichzeitig die Stationsleitung inne haben. Dann eine Person, vielleicht die wichtigste von allen, die fürs leibliche Wohl zuständig ist. Dann noch 3 IngenieurInnen, 4 WissenschaftlerInnen und das war's. An dieser Stelle noch eine nachträglich eingesprochene Leseempfehlung. Und zwar gibt es den Blog des Überwinterungsteams, nennt sich Atka Express. Gerne suchen oder auf den Link in der Folgenbeschreibung klicken. Ich habe es vorhin mal durchgelesen, fand es sehr unterhaltsam, sehr lesenswert. Bin gespannt, ob es euch auch gefällt, und damit weiter im Text. Und die sind dann eben wirklich immer 1,5 Jahre da. Also kommen an, haben ein bisschen Eingewöhnungszeit, sind dann 1 Jahr lang da, werden dann abgelöst und gewöhnen die nächsten ein. Im antarktischen Winter sind sie ganz alleine. Und im Sommer kommen aber mehr Leute, dann jede Menge Forschende zu Gast. Ich glaube so an die 100 Leute.
So viele? Ich glaube eher so 50.
Ja, kann sein, vielleicht eher so um die 50 rum.
Ja, und ich habe auch gehört, dass eine Tagesration von 1 Tafel Schokolade vorgesehen ist, was ich sehr ansprechend finde. Naja, es macht ja auch Sinn, du hast natürlich einen erhöhten Kalorienbedarf, wenn es so kalt ist, und zum Teil arbeiten sie ja auch draußen und machen dort Messungen.
Ja, es gibt auch noch eine Anekdote, die ich da gerne erzähle, und zwar gab es einen Winter, da hat jemand vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, dem DLR, da mit den anderen zusammen überwintert, und zwar mit dem Ziel zu erforschen, wie sich unter den Bedingungen, die man da hat, wir hatten es ja schon, sehr kalt, sehr trocken, wie sich unter den Bedingungen Gemüse anbauen lässt. Und das hat den Grund, dass das die Antarktis der Ort ist, von dem wir denken, dass er so am ehesten an das rankommt, was man sich auch auf anderen Planeten oder anderen Himmelskörpern vorstellt, wie es da so aussehen könnte.
Genau, so diese extremen Bedingungen, die es anderswo im All gibt, dass wir die quasi auch auf der Erde haben. Ja, und wenn man an solche Raumfahrtmissionen denkt, dann ist das hier, gibt es hier noch eine weitere Gemeinsamkeit, nämlich dass man mit wenigen Menschen an einem Ort ist, auf eine sehr lange Zeit. Da wird ja auch die Psyche auf eine Art herausgefordert und es gibt ganz andere Herausforderungen. Und da gibt es ja diesen einen Arzt, also es gibt einen berühmten Fall von einem russischen Chirurgen, das muss ich jetzt auch nochmal erzählen, noch eine Anekdote. Der hat festgestellt, während er auf einer sowjetischen Überwinterungsstation war, dass sein Blinddarm entzündet ist. Und er war der einzige Arzt im Team. Und dann wurde ihm irgendwann klar, dass das auch nicht von selbst weggehen würde. Also, dass er sich selbst jetzt operieren muss. Und er hat sich tatsächlich erfolgreich selber den Blinddarm rausgenommen.
Also mal richtig Leidenschaft gezeigt für seinen Beruf.
Ja, nicht nur für seinen Beruf, auch für sein Leben, denke ich. Ja, genau, das nächste Krankenhaus ist einfach nicht um die Ecke.
Ja, also ihr seht, das Leben in der Antarktis treibt immer mal wieder kuriose Blüten. Und wenn wir schon dabei sind, kann ich gleich noch eine raushauen. Und zwar gibt es einen gebürtigen Antarktisianer, Antarktiker, wie sagt man das?
Antarktiker?
Antarktiker. Ja, also eine Person, die in der Antarktis tatsächlich geboren wurde, argentinischer Nationalität, Geburtsdatum irgendwann 1978, und das ist so der erste Erdenbürger, der auf Antarktika geboren wurde.
Schade, dass er nicht die antarktisianische Staatszugehörigkeit hatte, aber das ist vielleicht nochmal der Unterschied zu Arktis, wo ja durchaus einige 2 bis 4 Millionen Menschen leben, je nach Definition der Arktis. Aber in der Antarktis gibt es außer den Überwinterern, von denen wir euch jetzt erzählt hatten, keine dauerhaften Bewohnerinnen.
Ja, also eine richtig niedrige Bevölkerungsdichte.
Ja, wenn man so will, von null.
Genau, aber eine Bevölkerungsdichte von null heißt natürlich nicht, dass da nichts passieren würde. Und damit können wir vielleicht langsam so zum zweiten Teil dessen kommen, was wir am Anfang versprochen haben. Nämlich, dass wir auch über Klima und Klimawandel in der Antarktis reden wollten.
Genau, denn obwohl da nur sehr wenige Menschen leben, beziehungsweise gar niemand dort dauerhaft lebt, haben die Menschen doch einen Einfluss auf die Antarktis.
Und der ist auch ziemlich deutlich sichtbar. Also vielleicht nicht immer ganz so deutlich wie in der Arktis. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht im Detail drauf eingehen.
Da haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht, Stichwort arktische Verstärkung.
Ja, genau, unbedingt nachhören, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Nach der Arktis ist aber die Antarktis das Gebiet, was sich am zweitschnellsten quasi erwärmt. Ist auch nicht überall gleich. Man unterscheidet dann zwischen Ostantarktis und Westantarktis.
Es gibt auf dem Kontinent ein großes Gebirge, das ist das sogenannte Transantarktische Gebirge. Und ja, das trennt eben die Ost- von der Westantarktis.
Ja, und die Ostantarktis ist deutlich, deutlich größer und verändert sich bisher nicht so stark. Die Westantarktis aber schon. Und die Veränderung kann man, finde ich, mal einigermaßen anschaulich ausdrücken, wenn man sich überlegt, wie viel der Meeresspiegel steigen würde, wenn das komplette Eis schmelzen und ins Meer fließen würde. Also das fand ich immer so eine relativ eindrückliche und zugängliche Veranschaulichung.
Oh, auf jeden Fall. Aber vielleicht noch ganz kurz. Hier geht es jetzt um das Eis des Eisschildes, also das, was auf dem Land liegt. Denn wir haben ja auch schon erklärt, dass wenn das Meereis schmilzt, dass das keinen direkten Einfluss auf das Ansteigen des Meeresspiegels hat. Das war ja vorher schon Wasser und das erzeugt jetzt nicht zusätzliches Volumen, wenn es schmilzt.
Ja, wir haben also dieses Eisschild mit einem Volumen von 30 Millionen Kubikkilometern, was erstmal wahnsinnig viel klingt, aber man kann sich wenig drunter vorstellen. Wenn das aber jetzt alles schmelzen würde, würde der Meeresspiegel global gesehen um 60 Meter ansteigen. So zur Referenz, wir senden gerade aus Jannas WG-Zimmer in Bremen. Hier ist die höchste Erhebung 30 Meter über Null.
Ja, ciao Bremen. Aber nicht nur ciao Bremen. Also vielleicht ein bisschen als Referenz, wenn das grönländische Eis schmelzen würde, das ist auch ein Eisschild, da reden wir von so 7 Metern. Und das hätte ja schon katastrophale Folgen. Und momentan steigt der Meeresspiegel so um Millimeter pro Jahr. Und in den letzten 100 Jahren ist er vielleicht um so 20 Zentimeter gestiegen, was auch schon super viel ist, wo ja jetzt schon Entscheidungen bezüglich Hochwasserschutz und so weiter getroffen werden müssen und es aber auch ja jetzt schon die Lebensgrundlage von vielen Menschen bedroht.
Ja, also was wir vielleicht auch der Vollständigkeit halber erwähnen sollten, dass von diesen 60 Metern, auf Englisch sagen wir das Sea Level Equivalent, auf Deutsch, keine Ahnung, Meeresspiegel-Äquivalent. Boah, da klingt schon sehr technisch,
ja,
oder?
Also.
Okay, also von diesen 60 Metern potenziellen Meeresspiegelanstiegs, die mit diesem Eisschild zusammenhängen, kommen nur 3 Meter von der Westantarktis.
Und die Westantarktis, das ist die Region, die sich so stark erwärmt, wo wir das in den Messdaten sehen können. werden wir in der Ostantarktis eigentlich eine recht stabile Lage beobachten. Also da gibt es keine so starke Erwärmung. Das sind vielleicht erstmal gute Neuigkeiten für Bremen und viele andere Orte. Außerdem reden wir von sehr langen Zeiträumen. Also es passiert nicht morgen und auch nicht übermorgen und auch nicht in den nächsten 1000 Jahren. Und in der Ostantarktis beobachten wir das so auch noch gar nicht. Allerdings wurden wir jetzt im März 2022 von einem Rekord in der Antarktis ja informiert. Da gab es eine Hitzewelle, eine sogenannte Hitzewelle. Also es war immer noch sehr kalt. Also einer der Messstationen, es waren minus 11 Grad. Es klingt jetzt nicht nach so warm, aber war tatsächlich 30 Grad mehr als normalerweise, was vorher noch nie so beobachtet wurde. Und ich möchte jetzt ungern vorschnell eine Verbindung zum Klimawandel oder zur globalen Erwärmung ziehen. Da muss man sehr vorsichtig sein. Das ist vielleicht auch nochmal ein extra Thema für eine eigene Folge.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, so Attributionsforschung oder was hat das mit dem Klimawandel zu tun oder was hat der Klimawandel mit einem bestimmten Ereignis zu tun? Aber ja, da gibt es jetzt auch erste Anzeichen. Also insgesamt ist die Veränderung in der Antarktis und auch der Beitrag zum Meeresspiegel nicht so ganz klar, was zukünftige Klimaprojektionen angeht. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir hier von einem Kipppunkt im Klimasystem sprechen.
Ja, Kipppunkte auch ein mega spannendes Thema.
Ja, was heißt das? Das sollten wir vielleicht genauer erklären.
Ja, das stimmt. Also ein Kipppunkt ist quasi so eine Art Grenzwert, ab dem ein bestimmter Prozess, in dem Fall wäre es das komplette Abschmelzen des westantarktischen Eisfeldes, nicht mehr aufzuhalten ist. Und das kann schon sehr früh erreicht sein. Also es gibt einige Publikationen, die davon ausgehen, dass dieser Kipppunkt für das westantarktische Eisfeld vielleicht schon überschritten sein könnte. Wissen werden wir es erst hinterher.
Mhm.
Und wenn dieser Kipppunkt überschritten wäre, dann wären diese 3 Meter Meeresspiegelanstieg, die aus der Westantarktis kommen, unvermeidbar. Da könnten wir jetzt noch so viel aus der Kohle aussteigen, CO2 aus der Luft holen. Es wäre nicht mehr aufzuhalten. Also wir hatten es ja eben von 20 Zentimetern in 100 Jahren, was erstmal nicht so wahnsinnig viel klingt. Aber 3 Meter, die sich nicht mehr aufhalten lassen?
Ja, das ist schon fast eine andere Größenordnung. Hat aber, wie gesagt, auch eine große Unsicherheit in den Projektionen, also speziell dieses Eisschild.
Ja, und was man sich vielleicht beim Meeresspiegelanstieg auch noch merken kann, das ist was, was sehr, sehr, sehr lange dauert. Also da reden wir dann eher von Jahrhunderten bis Jahrtausenden, was auf der einen Seite natürlich beruhigend ist, insofern, dass es alles noch dauert. Andererseits aber auch beunruhigend, weil es natürlich genauso lange dauern würde, das wieder auszugleichen.
Das stimmt. Und vielleicht noch einen kleinen weiteren Wermutstropfen bezüglich Meeresspiegelanstiegs. Wir haben zwar gesagt, dass wenn das Meereis schmilzt, der Meeresspiegel nicht ansteigt, aber ehrlich gesagt ist das nicht die ganze Wahrheit. Denn was passiert ist, dass das Eisschild auch bis in den Ozean reinragt. Das ist dann das Schelfeis, quasi die Zunge des Gletschers im Ozean. Und von da brechen zum Beispiel auch mal irgendwelche Eisberge ab. Dann kalbt ein Gletscher. Super Fachausdruck. Genau, aber wenn man sich dann das Meereis vorstellt, das schließt an das Schelfeis, dann ist das wie ein Korken auf einer Flasche. Und wenn dieser Korken schmilzt, tja,
dann sprudelt der Champagner.
Ja, dann kann es das Abschmelzen beschleunigen. Genau, aber bevor wir jetzt auf so einer deprimierenden Note enden, würde ich sagen, dass wir nochmal auf den Antarktis-Vertrag zu sprechen kommen.
Ja, das sollten wir auf jeden Fall. Das ist auch ein sehr spannendes politisches Konstrukt, dem sich viele Staaten angeschlossen haben. Es werden noch immer mehr. Und darin einigen sie sich im Großen und Ganzen drauf, die Antarktis in Ruhe zu lassen.
Ja, eine super spannende Geschichte. Es ist Ende der 50er unterschrieben worden, Anfang der 60er in Kraft getreten und da haben sich die Staaten darauf geeinigt, die Antarktis nur zu friedlichen und wissenschaftlichen Zwecken zu nutzen.
Genau, also auch Staaten, die sonst jetzt nicht unbedingt zusammenarbeiten, haben sich da zusammengeschlossen und ja, was soll man sagen, es klappt seit 70 Jahren.
Schätze bleiben Schätze und im Boden und das empfindliche Ökosystem der Antarktis wird so wenig wie möglich gestört.
Treibt dann teilweise auch wieder kuriose Blüten, zum Beispiel, dass Messinstrumente abgebaut werden müssen, wenn die Pinguine ihnen zu nahe kommen, weil es so einen gewissen Mindestabstand gibt, der eingehalten werden muss. Und wenn die Pinguine sich daran nicht halten, dann müssen die Messinstrumente weg.
Ja, es ist, glaube ich, wirklich ein Hoffnungsschimmer, dass sowas möglich ist. Es gibt da sicherlich viele territoriale Ansprüche oder Hoffnungen auf Fischereigründe. Aber doch gibt es diesen Vertrag und dieses Einigen darauf, dass das schützenswert ist. Und ja, das ist vielleicht für aktuelle politische Debatten eine ganz frohe Botschaft zum Ende dieser Folge.
Und ich glaube, damit können wir euch dann auch guten Gewissens in den Feierabend, Tag oder Mittag entlassen. Je nachdem, wann ihr das hört. Ciao.
Danke euch fürs Zuhören.